Hallo Thorsten, da sind wir wieder beieinander.
Hallo Alex, grüß dich zu Folge 35 und wir haben es geschafft, beim letzten Mal kein Teil 1 und Teil 2 zu brauchen. Das haben wir uns für diese Folge auch wieder vorgenommen, Dass wir alles in einem Rutsch machen. Wir haben aber eine ähnliche Titelanzahl wie beim letzten Mal und wir haben noch einen Gast dabei. Das heißt,
wir müssen richtig Gas geben,
wir
oder?
Sollten mal langsam lustnacken, ne?
Ja.
Wollen wir das tun? Vielleicht die übliche Info. Wir sind auf unserer Kassette einer TDK SA90 auf der B-Seite jetzt entsprechend angelangt und sind ja eher fast schon ja früher, 89 auf jeden Fall. Ja. Und lass uns doch dann wirklich mal schauen, was denn da so in dieser Zeit vermeintlich alles so aktuell oder im Radio lief, dass ich es aufgenommen habe.
Sehr gerne, machen wir jetzt. Eine meiner Lieblingsbands.
Ja, das kann ich von meiner Seite bestätigen. Und es ist jetzt nicht Tears of Years.
Nein.
Da.
Man hat es schon erahnen können.
Ja, also ich denke mal, das ist ja auch eigentlich einer der bekannteren Songs auf jeden Fall von
The Cure, nämlich Lullaby.
Ja, eine Single, die im April, ja, im 4.4.89 rausgekommen ist. Es war die erste Single. Und was jetzt die Highlights betrifft, in Deutschland und UK war es bis heute die...
Ja, die höchstplatzierte Single in den Charts.
Ja. Nein, es war in Zahlen ausgedrückt, in Deutschland war es auf 3 und in UK hat es Platz 5 geschafft. In den USA nur auf 74. Vielleicht lag das daran, dass in den USA es auch die zweite Single war. Die haben in den USA eine etwas andere Single Policy geführt. Ja. Da kam als erstes die Fascination Street raus, die dann auch nur in USA und Kanada rauskam. Aber ja, wir haben jetzt hier das Lullaby, das Schlaflied gehört. Am Anfang ein bisschen doof, mit dem Schlaflied zu beginnen, aber ich glaube, bei dem Lied kann eigentlich keiner so richtig schlafen, oder?
Nein, ja, inhaltlich recht gruselig. Also viele erinnern sich wahrscheinlich auch noch ans Video, wo Robert Smith im Bett lag und in so einer Traumsequenz steckte und die Band waren so ein bisschen so als Zinnsoldaten und von Spinnweben umgeben. Also es war ja für ganz junge Zuseher vielleicht ein bisschen harter Ton.
Naja, vor allem am Ende wurde er von der Spinne verschluckt und damit dass der Text, der ja auch dann die ganze Zeit gesungen wird, the Spider-Man is having me for dinner tonight, letztendlich umgesetzt wurde, ne, um es mal so zu sagen.
Ja, ja.
Es gab ja viele Diskussionen, ne, was denn das eigentlich für eine Metapher war, was das denn so sagen soll, weil war jetzt keine klassische Phobie vor Spinnen, glaube ich.
Nein. Manche haben gesagt, ja, das ist Ausdruck von Depression oder von irgendwelchen Süchten, von sexuellen Gewalterfahrungen, Kindheitsalbträumen. Also es gab verschiedenste Interpretationen dafür, ja.
Es gibt von Robert Smith auch nochmal eine Interpretation. Und zwar hat er gemeint, dass, was ja eigentlich positiv ist, ne, dass die Eltern, in dem Fall bei ihm der Vater, ihm Lieder zum Einschlafen vorgesungen hat, aber dass das wohl sehr verstörende Lieder gewesen sein sollen, die vor allem am Ende immer ein schreckliches Finale hatten. Und bei dem muss ich so ein bisschen an den Song von den Ärzten, ich meine Lullaby, Schlaflied ist ja nicht weit weg, aber da gab es ja auch ein Schlaflied, das am Schluss auch etwas blutrünstig wurde. Ja. Und weiß ich nicht, also irgendwie, ja, ich finde die beiden Songs eigentlich ganz gut. Wir sollten noch mal kurz auf eine Person eingehen, die an der Produktion bei dem Song mitgearbeitet hat, weil der hat viele interessante Sachen gemacht und der kommt in Anführungszeichen später auch nochmal bei einer anderen Künstlerin zu Wort.
Ja, wir reden von Dave Allen. Der war früher auch schon für die Sisters of Mercy, für The Mission, für Depeche Mode tätig als Producer und hat hier die Single eben übernommen und Wir kommen nachher noch drauf. Ich glaube, wir verraten es jetzt noch gar nicht, bei wem er da auch noch mitgemischt hat.
Wir werden den Namen auf jeden Fall noch mal
erwähnen. Genau.
Und bei Deepish Mode, weil da sind ja doch einige Fans dabei. Ne? Es war bei It's Cold a Heart und bei der Route 66, was ja auch grandiose Nummern sind. Also gut, Deepish Mode nicht grandioses zu finden, ist auch etwas schwieriger. Wir sollten auf das Album sprechen. Das ist das Album Disintegration. Das war dann doch schon das 8. Studioalbum der Band und hat sich ja auch gut verkauft. Deutschland Platz 2, USA 12, 55 Wochen in den Charts, also mehr als ein Jahr. Und der Punkt bei dem Album war, dass es so ein bisschen schwierig war, es einzuordnen. Ne? Es war so irgendwie zwischen den Stühlen, aber das war eigentlich auch ganz gut, dass es zwischen den Stühlen
war. Ja. Also es war einfach wieder melancholischer und düsterer. Es ging ein bisschen mehr vielleicht in diese Darkwave-Ecke. Manche sagen auch Gothic Rock. Lange Intros häufig, sehr viel Gitarre dabei. Also es war vielleicht ein bisschen auch eine Rückkehr zu früheren Alben und ein bisschen eine Abkehr von der etwas poppigeren Seite, die zwischendurch in den 80er Jahren zu hören war.
Ja, genau. Also du hast es gerade schon gesagt, ne? Gerade so diese Titellänge, also auch wenn dann der Gesang anfängt, ne? Also zum Beispiel bei Pictures of You fängt der erst bei knapp 1,52 irgendwie an. Bei Fascination steht sogar erst bei 2,21 und 7 der Songs sind über 5 Minuten. Also das ist jetzt keine klassische Radio-Single oder heute im Streaming auch eher ungewöhnlicher zu finden. Ne? Ja. Was gab es denn noch für Songs, weil wir haben jetzt ja schon eigentlich zwei Songs angesprochen, aber da waren noch ein paar andere richtig große Knaller dabei.
Ganz berühmt natürlich Love Song, in Deutschland ja auch immerhin Platz 21. Dann hattest du jetzt schon zwei genannt, also Pictures of You und Fascination Street, die waren natürlich auch als Single. Da hatten teilweise gekürzte Edits extra, damit man die Radiotauglichkeit irgendwie praktisch beibehalten konnte.
Ja, wobei auch relativ, ne? Bei Pictures of You war der Edit 4,46 und die Albumversion 7,28. Also, naja, man hat fast 3 Minuten rausgekürzt, aber kurz war das Ganze
kurz
trotzdem.
Kurz war es trotzdem nicht,
ne?
Nein, völlig richtig.
Ja. Und das Album, das Disintegration-Album, war ja eigentlich das kommerziell, wahrscheinlich ist es auch immer noch das kommerziell erfolgreichste Album. Aber mit Platz 2 in den deutschen Charts gibt es jetzt Gott sei Dank, und das hatten wir, als wir hatten über The Cure schon mal gesprochen, deshalb würde ich sagen, machen wir gar nicht mehr so viel über The Cure. Wer es nochmal hören will, Folge 15 waren sie dabei mit Boys Don't Cry, aber sie haben ja Gott sei Dank jetzt auch endlich ihre Nummer 1 geschafft.
Ne? Ja, nämlich mit dem letzten Album, was im November 24 rauskam, Songs of a Lost World, zum ersten Mal auf Platz 1 in Deutschland mit dem Album.
Ja, also das heißt, sie haben es Gott sei Dank geschafft, hier Robert und seine Freunde. Wie gesagt, hört gerne nochmal rein. Wir haben darüber erzählt, wann sie gegründet worden sind und was so alles noch auf ihrem Weg passiert ist. Folge 15 am besten nochmal reinhören. Und da wir viel zu tun haben, würde ich vorschlagen, kommt Streich Nummer 2.
Mach ich.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendjemand rauskriegt, weil es ist nicht im Streaming. Und wenn jetzt einer nebenan sitzt und Shazam meint, sagt ihm doch, was das für ein Song ist.
Auch das funktioniert nicht, ja?
Also ich habe es mehrfach, ausprobiert. Ich bin mehrfach gescheitert, also nicht im Streaming, nicht auf Shazam zu finden. Erklärt sich vielleicht daraus, dass das auch, ich sag mal, jetzt nicht der Riesenerfolg war, aber wir klären mal auf. Das war Vision Fields mit Sad Song.
So. Platz 67 in Deutschland, aber auch nur für 2 Wochen war es in den Top 100. Insofern vielleicht nicht so verwunderlich, dass man es nicht mehr so im Ohr hat. Es war wohl auch die einzige Single aus dem Album. Vision Fields hieß es auch.
Ja, das Ganze war, und das war auch wiederum nicht in den Charts, aber das Ganze war ein deutsches Studioprojekt mit dem Johann Dansen und Peter Hauke. Wir können mal so ein bisschen drüber gucken, wer denn so die einzelnen Personen sind, weil vor allem den einen, müsste man kennen.
Ja, ja, also fangen wir mal mit Johann Dansen an, der war dann auch Sänger dort, Komponist und Produzent ansonsten, eher im Schlagerbereich angesiedelt, hat mit der Marianne Rosenberg, mit der Juliane Werding, mit Niki, mit Peter Maffay und vielen, vielen weiteren.
Oh, jetzt hast du aber Vorsicht, Peter Maffay würde ich aber jetzt nicht mehr in Schlagerbereich
einsetzen. Nein, das stimmt, das stimmt. Ja, aber im deutschsprachigen.
In deutschsprachigen, ja. Ja, genau.
Und Peter Maffay ist ja ein gutes Stichwort, weil auch der Peter Hauke ja wirklich mit ihm zusammen beispielsweise Sonne in der Nacht gemacht hat.
Ja, aber man kennt ihn auch und wir haben ihn auch schon mal erwähnt, den guten Peter Hauke bei Planet P. Und auch für mich irgendwie noch eine gnadenlose Nummer und auch ein guter Künstler, geil. Supermax mit Love Machine, also auch richtig, richtig gut. Und es gab noch einen an den Trommeln, den wir auch, ich sag mal, fast öfters mal dabei haben.
Ja, ne? der gute Kurt Kress war mal wieder am Start. Ja.
Insgesamt soll es oder hat es, haben wir mal so formuliert, weil was wir in den Credits gefunden haben, war das auch wirklich so zu sehen, 3 Alben von Vision Fields gegeben. Also einmal das 88er Album Vision Fields, dann gab es 1990 noch die Voices. Und 1992 kam ein Album raus, das dann allerdings ohne den guten Herrn Dansen stattgefunden hat, aber von Peter Hauke produziert wurde, nämlich Ice Sail. Und Ice Sail trägt noch so einen Zusatz, nämlich Musik, die zum Pol führt. Und weißt du noch so grob, was der Hintergrund der ganzen Geschichte war?
Ja, das war so ein bisschen, damals gab es so die ersten Versuche auf den 2 eisigsten Routen über das Polarmeer zu schippern, ja.
Ja.
Und das war ja, also klar, man merkt damals schon ein bisschen Klimawandel. Es war, die Vereisung war jetzt nicht unbedingt mehr das ganze Jahr, so wie es in den früheren Jahrzehnten.
Sonst kann sie auch schlecht segeln, ne?
Ja, ja, genau. Und dann hat man eben einfach, also sehr risikoreich, aber es wurde versucht, das wirklich übers Polarmeer zu schaffen.
Ja, und Vision Fields haben den in gewisser Weise den Soundtrack dazu geliefert.
Ja,
ja. Nummer 3. Wir sind heute fast schnell, oder? Ich weiß Wahnsinn. Das gar nicht. Ich gucke jetzt nicht auf die Zeit.
Ja.
Drück mal drauf.
Schon.
Drück mal drauf.
Ah, die hat man doch auch irgendwie schon mal.
Den Beat kennt man.
Ja.
Aber den Song hatten wir noch nicht. Denn das war, welcher Song und welche Band?
Ja, man hat ja gehört, Keep on Moving von Soul to Soul. Und wir hatten aber in der Folge 32 Teil 2 Get Alive.
Ja, richtig. Ja. Aber jetzt eben zu Keep on Moving. Das war eine Single, die entsprechend im März 89 rauskam. Deutschland Platz 13 war, in UK Platz 5, USA Platz 11. Und dann sogar 96 nochmal es in UK in die Charts geschafft hat, weil der Song in einer Werbung benutzt wurde. Es war aber nicht jetzt die erste Single von dem Album, sondern es gab 2 Singles schon vor Keep on Moving.
Ja.
Nämlich, welche 2 Songs waren das?
Ja, Fairplay war das und Feel Free. Beide zumindest Top 60 oder 63 und 64 waren die Plätze in UK und beide auch schon 88 veröffentlicht.
Also ja, genau. Ein bisschen früher. Aber so eben durchgestartet ist es dann eben mit Keep on Moving und die Vocals, das hatten wir auch dann, glaube ich, schon mal kurz erwähnt.
Ja, die Karen Wheeler, die man auch schon von Back to Life eben kennt, die hat da ihre wunderbare Stimme dazu beigesteuert. Geschrieben hat eben der Jazzy B und ja, also Soul to Soul, stabile Geschichte, fand ich immer.
Absolut, also absolut. Immer gut guter Groove, auch heute noch, finde ich schön hörbar. Es gibt 2 Videos davon, irgendwie ein offizielles, wo die gute Karen am an einem weißen oder mit einem weißen Kostüm vor einem Piano steht. Ansonsten ist es so ein bisschen rosa und man sieht die Tänzer plus Streicher. Ne? Ansonsten auch nochmal schwarz-weiß und ein Alternative-Video, wobei ich jetzt sage, so, ich weiß gar nicht, eigentlich hätte man eigentlich auch eins lassen können. Es war jetzt nicht total anders.
Den Hintergrund habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Das Outfit war anders. Ne?
Ja,
also
von
daher, die Jackenfarben haben sich geändert und es sind ein bisschen Textzeilen zu sehen und die Gruppe tanzt. Aber spannender vielleicht noch eher dann die Remixe, weil da hat auch jemand geremixt, der auch ein relativ guter Typ war.
Absolut. Teddy Riley nämlich. Und man kennt ihn dann auch noch im Zusammenhang mit Blackstreet, aber er hat auch ganz viel Producing gemacht, eben für Bobby Brown, Heavy D, Keith Sweat etc. pp.
Also
bekannter Name.
Absolut, absolut. Auch heute noch immer ein ich sage jetzt mal, hochgelobter Name. Dann das Album. Wir haben ja schon gesagt, oder wer sich noch erinnern kann, in Folge 32.2 haben Soul to Soul gerne ja ihre Alben durchnummeriert mit Volume 1 und so weiter und so fort. Entsprechend ist das Debütalbum überraschenderweise Club Classics Volume 1 gewesen, im April 89 rausgekommen. Und in den USA hieß es aber entsprechend dann nicht so, sondern die Amis mussten dann, ich sag mal,
ausscheren,
einen direkten Titel bekommen, nämlich Keep on Moving, wie der Song, den wir gerade entsprechend kurz schon angesprochen haben. Und man muss es auch einfach sagen, das Ding war einfach Schweine erfolgreich. Vor allem UK und USA hat das so richtig abgeräumt.
Ja, ne? Zweimal Platin in den USA, dreimal sogar in UK. Die Verkaufszahlen auch wirklich beeindruckend. 900.000 Einheiten in Großbritannien, in den USA sogar 2 Millionen. Was vielleicht auch an unter anderem Back to Life, an der super, super erfolgreichen Single lag, die ja in England Platz 1 war, in dem Jahr auch die am fünftmeisten verkaufte Single, in den USA Platz 4, bei uns auch Platz 4.
Ja, und es lag auch, glaube ich, an diesem damals doch recht neuen Mix aus Reggae, so ein bisschen auch Jazzflöten dabei, Orchesterstreicher, Zulu-Harmonien und so weiter, ne, Gospel-Vocals und diese Loop-Geschichten. Und ich kann mich auch bei den Loops erinnern, ich hatte immer mal so ein Seminar gemacht zum Thema Logic und da kann man ja auch so, ja, das so ein bisschen quantisieren beziehungsweise so ein bisschen Feeling reinbringen, und das war auch auf jeden Fall ein Thema, das der gute Jesse B. sehr stark genutzt hat.
Ja.
Ich denke mal, vielleicht ganz, ganz kurz, dass wir noch auf die Band eingehen. Wie gesagt, wir haben das ja in Folge 32 schon mal gesagt, ne? Es war eigentlich so ein Kollektiv, Jesse B. so als der große Mastermind, der auch vor allem in der, ja, in der Clubszene gerade in Verbindung mit Africa Center und so weiter, ja, sehr, sehr aktiv war. Und eben, was wir schon gesagt haben, die Alben durchnummeriert hat. Und ja, 2025 gab es dann auch von denen sogar nochmal, ja, was Neues in Live, ne?
Völlig richtig. Also sie haben einfach einen Live-Auftritt praktisch mitgeschnitten, und das war Live at the Roundhouse, nannte sich das, und findet man auch im Streaming.
Also von daher Soul to Soul immer gerne gehört und weiter anhören. Und wir hören uns jetzt die Nummer 4 an. Es ist nicht Flash in the Pan, Midnight Man.
Ja,
erinnert aber es ein bisschen daran. An der Stimme wird man es, glaube ich, relativ gut erkennen.
Ja.
Denn das ist schon ein wirklich gutes Wiedererkennungsmerkmal von
Jo, Sandra mit Around My Heart.
Ja, das war die vierte Single aus dem Album Into a Secret Land. War in Deutschland auch immer noch ganz gut platziert, Platz 11 entsprechend, auch in Frankreich platziert. Und es geht, ja, Around My Heart, es ist so ein bisschen inhaltlich Erinnerung an die an den Beginn einer Beziehung zu einem kriminellen Mann, so im Sommer 85 angeblich, und es soll ein gefährliches Spiel gegeben haben, also von daher Hut ab, muss man jetzt mal sagen. Und es gab einige TV-Auftritte und bei ein, zwei musste ich schmunzeln, weniger bei der ZDF-Hitparade.
Das ist normal, ja.
Ja, genau, es gab die Pyramide, wer das noch erinnert, ne? Da musste man sich ja immer fesseln lassen teilweise.
Da hast du recht. Mit Dieter Thomas Heck war auch dort zugange, sage ich mal, nicht nur bei der Hitparade. Und dann spannend den TV-Auftritt bei Nase vorn, ein Format, was auch Frank Elstner gemacht hat. Da konnte ich mich nur noch so dunkel dran erinnern, aber du hast irgendwie noch ein wenig mehr Erinnerungen.
Ja, also nicht, weil ich mich erinnern konnte, sondern weil ich das ehrlich gesagt, also mir hat das noch irgendwas gesagt, und ich habe auch noch diese Nashörner, die da irgendwie als Maskottchen dabei waren, in Erinnerung. Aber also wer noch mal so ein bisschen rein, wie soll ich sagen, sich reinfühlen will, Nase vorn, das war ein Format, eben wie du gesagt hast, Frank Elstner, 88 bis 90, 13 Folgen, wird leider Gottes, weil ich meine, Frank Elstner hat wirklich ja, ne, große TV-Sendung, Formate entwickelt, Wetten, das allen voran, aber wird so als einer der großen Misserfolge gesehen, vor allem wenn man guckt, die Quoten von fast 22 Millionen am Anfang auf, ja, so 12 Millionen Zuschauer runter, was aber leider auch daran lag, dass es extrem sich verwirrende Spiele Spielregeln gab,
ja,
die ich selbst, nachdem ich sie jetzt ein paar Mal gelesen habe, immer noch nicht mehr so ganz verstanden habe. Weil, also ich habe ja so ein bisschen das Sendekonzept nochmal hier rausgeholt. Und zwar, dass in den ersten Sendungen wohl mehrere Kandidaten vorgestellt worden sind. Das ist jetzt ja nicht so besonders. Und dass die aber alle irgendwie eine Idee oder Erfindung haben oder irgendwas Besonderes geleistet haben. Soweit, so gut. Und das ist auch alles okay. Dann gab es halt irgendwie Gespräche. Ich glaube, das würde heute alles ein bisschen schneller vonstatten laufen. Und dann hat wohl das Studiopublikum entschieden, wer die Nase vorne hatte von diesen Kandidaten. Und dann konnten die sich auch irgendwie Prominente für ein Finale aussuchen. Und das Studiopublikum war mit Scheinwerfern ausgestattet und hat dann irgendwie geleuchtet. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe das wirklich null in Erinnerung. Und es war dann auch so, dass der Siegerkandidat am Ende mit Hilfe von Fernsehzuschauern wiederum angerufen werden, unterstützt werden konnte mit Anrufen und dadurch einen Gewinn erzielen konnte, aber seinen Gewinn dann wieder verloren hat, wenn keiner mehr in der Leitung war. Also gebe ich ganz ehrlich zu, total verwirrend für mich jetzt. Und es war auch so, dass eben dann Rubbellose eine ganz große Rolle gespielt haben, wo dann irgendwie die Telefonnummer drauf war und das ZDF wohl irgendwie 30 Millionen Haushalte mit irgendwie diesen Rubbellosen versorgt hat. Und gibt dann vielleicht auch so ein bisschen zurück zu der Kritik, dass eben dieses Rubbelkartensystem wohl, weil das muss ja dann auch zurückgesendet werden, wohl irgendwie am Ende eben fast 3 Millionen Rubbelkarten geschickt worden sind und dass dann der Deutschen Post auch durchaus lukrative Gewinne gebracht hat, sodass dann vielleicht das auch nicht ganz unbegründet war, dass der damalige Bundespostminister, der hieß ja damals der Christian Schwarz-Schilling, auch Gast in der ersten Sendung war. Also ich würde mal sagen, da haben die sich gut was ausgeklügelt. Und ja, wie gesagt, also wir können ja mal Folgendes machen. Wir können ja das Sendekonzept nochmal so als Skript bei uns irgendwie zeigen, so über ein paar Seiten verteilt. Dann kann sich jeder nochmal so ein bisschen durchlesen und vielleicht kommt ja nochmal so die Erinnerung. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Konzept, das man nochmal so aus der Taufe hebt nochmal. Ne?
Nein. Das bleibt, glaube ich, jetzt dann für immer in der Schublade und vergammelt dort. Aber okay, wir zeigen es euch.
Ich wollte gerade sagen, also trotzdem, ne? Also Hut ab trotzdem vor Frank Elsner, also von dem er immer noch ein großer Typ. Und apropos großer Typ, wir haben jetzt ja eigentlich gerade über Sandra gesprochen, ja, und Around My Heart. Da haben wir ja schon, wir haben ja auch über Sandra schon mal gequatscht gehabt, über Maria Magdalena beispielsweise, ne? Und da ist ja ein Team, das immer gerne dabei ist, ne? Um Hubert, das Team von Hubert K.
Du sagst es, Hubert K., offiziell Hubert Kemmler, zusammen mit dem Markus Löhr und dem Klaus Hirschbürger. Ja. Die drei sind beim Songwriting für Sandra immer sehr stark tätig gewesen.
Genau. Es waren noch andere dabei, unter anderem auch der Frank Petersen und so weiter. Aber wir haben jetzt die große Freude und Ehre, mit einem der dreien von Hubert K., nämlich eigentlich sogar dem Mitbegründer von Hubert K., nämlich dem Markus Löhr, ein bisschen mehr zu erfahren, A, über ihn, über seine Anfänge und aber auch dann, wie das Songwriting für Sandra war und vor allem, weil das Album, das Into a Secret Land, das kam ja 88 raus, auch so einen gewissen zeitlichen Umbruch für sie dargestellt hat, wie das entsprechend war. Und dazu hören wir jetzt Markus Löhr. Ja, wir haben gerade über Sandra Around My Heart gesprochen und erzählt, dass wir einen der Songwriter bei uns jetzt im Interview begrüßen dürfen. Und das tun wir mit Markus Löhr. Hallo Markus.
Hallo Thorsten, hallo Alex.
Hallo.
Ja, wir haben auch so ein bisschen schon ausgeholt, dass das ja so ein, ich sage jetzt mal, altes Gespann, also was heißt alt, ein erprobtes Gespann war, das dann gerne bei Sandra Songs geschrieben haben. Aber bevor wir zu Sandra kommen, sollten wir mal so ein ganz klein bisschen nochmal deine Historie vielleicht mal beleuchten, denn die hast du ja gehabt und das auch schon im recht jungen Alter eigentlich, ne?
Das stimmt. Also wir hatten eine Schülerband, so als wir so 16, 17 waren, zusammen mit dem Klaus Hirschbürger und dem Hubert, und wurden dann von einem damaligen Talent-Scout entdeckt und hatten dann die Möglichkeit, einen Plattenvertrag zu bekommen und im Studio was aufzunehmen, was damals natürlich, wenn man es mit heute vergleicht, eine komplett andere Situation ist, weil heute jeder irgendwo irgendwie was aufnehmen kann. Und früher war das ja gar nicht möglich, vorher also man konnte ja gar nicht in ein Tonstudio gehen, das war ja viel zu teuer.
Ja.
Auf jeden Fall. Also wenn du keinen Plattenvertrag hattest. Und dann haben wir, das war natürlich gerade so ein bisschen der Beginn der neuen deutschen Welle, was für uns ganz spannend war, weil da sich sehr viele Türen geöffnet haben, was man musikalisch auch machen kann, außer englische Pop- oder Rocksongs nachzusingen. Und das hat ja bei vielen so einen Schub ausgelöst und bei uns auch. Und so haben wir dann unsere erste Single Rosemarie aufgenommen. Mhm. Das war eigentlich so, dass der Produzent eigentlich mit uns einen anderen Titel machen wollte, von jemand anders geschrieben. Und das wollte man nicht auf uns sitzen lassen und haben dann gesagt, nee, wir schreiben die Single.
Ja.
Und haben dann Rosemarie geschrieben. Das ging alles relativ schnell. Es wurde dann veröffentlicht und kaum hat man sich irgendwie umgeguckt, gab es einen Fernsehauftritt und das Rosemarie war auf Platz 3. Das war uns natürlich von dem ganzen Vorgänge überhaupt nicht bewusst, was das alles heißt.
Ja, ihr wart jetzt immer noch 16, 17 oder wie?
Wir waren 18. Also ich musste noch zum Schuldirektor gehen und mir freinehmen für die Hitparade.
Ja, okay.
Der fand das ganz toll und eine Ehre für die Schule. Der Klaus war da auch mit mir auf diesem Gymnasium und ja, so hatten wir da auf einmal einen Fernsehauftritt nach dem anderen und waren in der Hitparade. Wir sahen ein bisschen schräg aus. Das war natürlich ganz spannend für viele, auch für unsere Heimatstadt Reutlingen. Da kam nicht jeder mit zurecht. Die hatten sich was Ernsthafteres vielleicht vorgestellt. Naja, und dann waren wir ruckzuck relativ erfolgreich und haben dann, ich glaube, ein Vierteljahr später die zweite Single gemacht mit Sternenhimmel, die noch ein größerer Hit war. Und das ist natürlich immer recht entscheidend, wenn die Kurve eher nach oben zeigt als nach unten zeigt. Also wenn die zweite Single, die Folgesingle kein kleinerer Hit wird, sondern eher ein größerer Hit wird. Und ja, und dann ging es weiter. Mhm. War natürlich auch sehr erfolgreich. Dann haben wir noch eine dritte Single gemacht. Einmal nur mit Erika, die ursprünglich Einmal nach Amerika hieß. Und da sind wir auch schon ein bisschen an dem Punkt, wo die Wege sich ein bisschen gegabelt haben mit unserem Produzenten, der uns, ich sag mal, sehr viel in die Klamauk-Richtung weiterdrängen wollte. Mhm. Was wir gar nicht so gesehen haben, für uns war das eigentlich gar nicht Klamauk, sondern eher, ich sag mal, so Madness, bisschen abgefahren, bisschen britisch, bisschen abgefahrene Sachen machen und vielleicht auch mal Systemsprenger in den herkömmlichen Fernsehsendungen zu sein.
Das habt ihr bei ZDF Hitparade mit dem Nachtfilm definitiv oder Hubert definitiv geschafft.
Genau, und dann kam dazu, dass er uns nochmal mehr in die Klamauk-Richtung trennen wollte und dann uns auch nicht das Geld bezahlt hatte, was er uns eigentlich hätte zu bezahlen müssen. Das kam auch dazu, da haben wir auch dann einen langen Prozess geführt. Auf gut Deutsch, man hat sich da relativ schnell getrennt. Das waren im Endeffekt 1,5 bis 2 Jahre im Endeffekt. Mhm. Mehr war das gar nicht. Und dann standen wir da und haben uns überlegt, wie gehen wir da jetzt überhaupt weiter vor? Was macht man denn da jetzt?
Ja.
Und haben dann einen Produzenten gesucht, was ja auch nicht so einfach war damals. Gab ja nicht, heute gibt es ja in jeder Stadt ungefähr gefühlt 500 Produzenten, mit denen man sowas machen kann. Damals gab es das ja gar nicht. Ich glaube, Thorsten, wir hatten da mal kurz drüber gesprochen. Da gab es den Michael Cretu mit seinem Album Legionäre, war das, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Das ist uns irgendwie in die Hände gefallen. Das fanden wir super interessant, weil der halt mit elektronischem Equipment in Deutschland sehr interessante Sachen gemacht hat. Und da haben wir gedacht, na, das wäre doch mal was, den besuchen wir mal. Damals in Ottobrunn.
In dem Reihenhaus.
Da haben wir uns verabredet und sind hingefahren und er hat uns abgeholt. Und wir haben uns eigentlich gut verstanden. Er hatte auch da irgendwie Lust drauf. Und dann haben wir die ersten Titel gemacht und das hat sehr gut gepasst.
Das waren dann noch so die Engel 07-Zeiten dann?
Ne? Das war Engel 07, genau. Und wenn der Mond die Sonne berührt. Also wir haben erstmal mit Engel 07 angefangen, hatten dann auch mit dem Co-Produzenten Armand Volker, der später ja auch mit der Münchner Freiheit und anderen sehr erfolgreich war. Und war ein super Team dann. Und wir haben relativ schnell dann, ich glaube Ende 83 dann das Album fertig gehabt und mit Engel 07 und Wenn der Mond die Sonne berührt vielleicht nicht den Erfolg gehabt von Sternenhimmel, aber trotzdem
musikalisch eine Weiterentwicklung gehabt.
Musikalische Fall, Weiterentwicklung, ich sag mal von der NDW zu Popmusik mit deutschen Texten. Das hat eigentlich gut funktioniert. Da waren wir eigentlich ganz froh.
Vor allem, es gab ja auch dann noch eine englische Variante.
Genau. Da. Ja, das war eigentlich ganz spannend. Wir waren damals bei der Plattenfirma Intercord, einer der wenigen unabhängigen Plattenfirmen, die es damals gab. Und da war auch eine Band Real Life. Die hatten damals mit Send Me an Angel einen Riesenhit. Und mit denen waren wir dann oft unterwegs oder bei der gleichen Plattenfirma hat man sich dann irgendwie gesehen. Und die hatten einen Manager, Geoffrey Shoecraft aus Australien, der uns toll fand. Und der wollte mit uns unbedingt was machen. Und dann haben wir die Goldene Zeiten, das Goldene Zeiten Album, das war das erste, was wir mit Michael gemacht haben, dann auf Englisch nochmal gesungen, um eben halt auf den internationalen Markt zu kommen. Und dann haben wir mit vereinten Kräften einen weltweiten Plattenvertrag mit MCA Curb gemacht und einen Vertrag in Japan mit CBS Sony und in Europa war es auch, glaube ich, Curb. Und so wurde das immer internationaler. Und dann für das nächste Album haben wir dann gesagt, okay, das müssen wir jetzt nicht mehr zweisprachig machen. Das war dann 10 Songs. Das können wir gleich komplett auf Englisch machen, weil unsere Zielrichtung dann, fand man natürlich schon spannend, dass wir auf den internationalen Markt gehen.
Mhm. Da war dann auch hier Limousine und sowas drauf. Ne?
Genau.
Aber das heißt, über den Weg, dass eigentlich Michael Cretu euer Produzent wurde, habt ihr dann auch umgekehrt ja die Zusammenarbeit gefunden, dass jetzt vor allem dann auch du, aber auch entsprechend Klaus Hirschburger und Hubert Kemmler, dann eben auch Songs letztendlich für ihn beziehungsweise dann für Sandra geschrieben haben.
Genau, also wir haben ja in diesem eben schon erwähnten Reihen-Eckhaus in Ottobrunn produziert, das Goldene Zeiten-Album oben in der Mansarde, da hatte der Michael sein Studio und das war irgendwie sehr lustig da. Und wenn man halt ein Album produziert hat damals, da hing man halt immer mal eine Woche oder zwei Wochen am Stück, waren wir halt da und waren wir im Prinzip im Haus von Michael und Sandra. Mhm. Sandra hat ja da mit ihm zusammen gewohnt und hatte in der Zeit eine Single gemacht, Japan ist weit, eine Coverversion von Big in Japan bei Virgin. Und irgendwann saß ich mit dem Hubert und dem kleinen Casio auf dem Sofa und wir haben den Refrain zu Maria Magdalena geschrieben. Und dann meinte Michael, komm mal her, Sandra, sing das doch mal. Und so, dann hat es gesungen, es klang irgendwie super. Und eine Woche später war der Titel eigentlich fertig. Mhm. Und dann kam der bei Virgin raus und alle haben sich gefreut. Alle dachten, das wird ein Riesenhit. Dann ist es ja erstmal gefloppt. Das ist ja so Teil der Geschichte, was man sich ja gar nicht so vorstellen kann. So, was ist ein Hit? Ist ein Hit das, was klingt wie ein Hit? Oder ist ein Hit das, was viel verkauft hat? Große Frage. Und dann ist es eben halt gefloppt, als in Deutschland rauskam. Und dann kam die Virgin halt und hat gesagt, ja, dann machen wir halt den nächsten Titel als nächste Single. Und da war der Michael super cool. Er hat gesagt, nee, das ist ein Hit. Ich möchte, dass wir das nochmal rausbringen. Was sehr ungewöhnlich ist eigentlich für eine Plattenfirma. Die sagen, das hat ja nicht funktioniert, müssen wir ja auch nicht machen. Und dann haben sie eine Strategie gemacht, dass sie es dann in dem Sommer in den Urlaubsländern veröffentlicht haben. Frankreich, Spanien, Italien. Und da ging es überall auf 1. Und dann kam es zurück nach Deutschland auch auf die 1. Und so wurde es dann im Prinzip zum Hit. Also auch ein bisschen die Hartnäckigkeit von Michael und von wegen, nee, ich glaube da dran, auch wenn es vielleicht nicht auf den ersten Versuch geklappt hat.
Und das war dann letztendlich aber auch die Basis, dass ihr dann weiter natürlich mit Sandra gearbeitet habt, weil eine Nummer 1 sollte man mit einer nächsten Nummer 1 idealerweise folgen lassen. Und so kam es dann, dass ihr ja dann über mehrere Alben eigentlich dann Songs geschrieben habt. Und wir haben jetzt ja schon eigentlich das vierte Studioalbum von ihr, Into a Secret Land. Und das war ja insgesamt auch so ein bisschen eine Umbruchsphase, ne? Weil A haben Michael und Sandra erstmal geheiratet und dann gab es ja auch den großen Umzug auf die Baleareninsel. Ne?
Vorher gab es den Umzug nach Grönland. Also das Studio in Ottobrunn, das war sozusagen das eine und dann hatte er ein viel größeres Studio, das war auch super, dann in Grönwald und da haben wir eigentlich sehr viel auch für Sandra die Songs auch gemacht zusammen da. Da haben wir dann auch 10 Songs gemacht und Sound of My Heart, also unsere beiden Alben und sehr viele Songs für Sandra halt geschrieben. Es war, muss ich sagen, wirklich eine super produktive Zeit, super kreativ. Mit Hubert war das wunderbar. Wir haben uns hingesetzt und keine Ahnung, nach 15 Minuten war ein Song fertig. Das war richtig.
Das nenne ich effizient.
Absolut.
Kannst du dich noch konkret daran erinnern, wo und in welcher Atmosphäre die Around My Heart entstanden ist?
Die habe ich zu Hause, ich hatte auch so ein kleines Homestudio bei mir und ich hatte die zu Hause, war im Endeffekt das Playback fertig. Mhm. Also komplett mit allem. Ich hatte halt, ich weiß nicht was, MPC 60 oder Studio 440, irgendwie sowas und ein kleines Studio und ich habe das eigentlich komplett fertig gehabt und dann haben wir mit dem Hubert die Gesangsmelodie gemacht und dann gingen wir ins Studio und dann hatten wir eine Version, ich weiß nicht, ich glaube die Single-Version ist glaube ich anders als die Album-Version, kann das sein? Das kriege ich nicht mehr ganz hin.
Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt selber nochmal schnell reinhören.
Auf jeden Fall hat dann der Frank Peter, der war ja damals Toningenieur, der später mit den Gregorians und so weiter auch große Erfolge
Frank geführt Peters, hat. Frank Peters meinst du, ne?
Ja. Mhm. Enigma, genau, und so weiter, war ja auch dabei. Und der hatte irgendwie nachts, glaube ich, mal so einen Remix angefangen, der dann auch sehr interessant war. Ich glaube, daraus wurde dann, glaube ich, die Single. So ist das passiert.
Das heißt, das ist dann doch noch alles dann in Deutschland, also Grünwald, oder war das dann doch schon auf,
das war
also
Grünwald.
Ibiza ist dann da noch gar nichts gewesen,
genau. Auf Deutsch gesagt. Ich war in der Zeit dann nie dort in Ibiza gewesen. Also es gab eine Zeit, wo wir uns als UBK auch überlegt hatten, da mal hinzuziehen. Mhm. Aber als die dann umgezogen waren, war ich eigentlich raus. Da war ich dann gar nicht mehr.
Ich wollte gerade fragen, also du hast aber für das Album, ne, Into a Secret Land, hast du ja trotzdem noch weitere auch Hit-Singles gehabt, ne? Also We Will Together,
Heaven
Can Wait und solche Sachen.
Die entstanden zum Großteil noch in Grönwald.
Aber es war dann auch, weil du es gerade gesagt hast, dann war so ein bisschen, ich will nicht sagen Bruch, aber es war eigentlich auch dann das letzte Album, wo du jetzt als Songwriter für Sander
genau.
geschrieben hattest.
Genau, Klaus hat als Texter noch weitergearbeitet und Hubert hat auch noch seinen Beitrag geleistet. Wenn man das so lange zusammen macht und so, ist auch mal irgendwann anstrengend, ehrlich gesagt.
Okay.
Auch sozial.
Ja, aber es war ja alles erfolgreich.
Es war erfolgreich, ja, aber das in so erfolgreichen Konstellationen, wenn man sowas macht, gibt es immer auch soziale Situationen, die da ein bisschen auch mal nerven können, sage ich mal so. Dann, wenn man lang zusammen ist. Und ich war ganz froh, dass ich da irgendwann gesagt habe, macht mal ihr weiter jetzt. Also
du warst ja auch, also das sollte man vielleicht auch mal kurz erwähnen, du hast ja auch eben nicht nur einmal für Hubert K. und eben für Sander, sondern du hast ja auch für andere Künstler durchaus geschrieben. Genau. Wer war denn da alles so in dem Line-Up dabei?
Ja, also ich habe lange Jahre mit Stefan Remmler zusammengearbeitet. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben einen Titel geschrieben für die Münchner Freiheit auch. Mhm. Liebe auf den ersten Blick war irgendwie auch ein ganz großer Hit. Ja. Mit dem Amal Volker zusammen produziert. Und ich habe mit verschiedenen anderen Künstlern zusammengearbeitet. Karl Bartos von Kraftwerk haben wir ein Album gemacht.
Wie war das mit Tour of Us? Weil die ja auch irgendwie eine Connection, glaube ich, räumlicher Art so
mit genau, hat, Tour of Us war James Herter und Thomas Dörr. Die kommen auch aus Reutlingen, wo wir herkommen. Und James Herter war für uns ein enorm wichtiger Mensch. Der war unser erster Produzent als Schülerband und hat uns enorm viel unterstützt und geholfen. Und ist auch Co-Autor von Sternenhimmel.
Aber danach bist du, ich sag mal, weiter der Musik treu geblieben, aber ich sag mal, vom Genre hast du dich dann doch relativ stark verändert, ne?
Ja, also ich habe dann ab 92, 93 habe ich viel mit Peter Maffay und Tabaluga gearbeitet, war bei den ganzen Tourneen und im Studio so als Klangkybernetiker, so hieß das damals, dabei, war auf allen Touren auch dabei und also bis 2004 und hab nebenher, das war ein bisschen die Zeit von Techno, habe ich auch ein bisschen Techno gemacht, hier im Logic-Gebäude, wo oben drüber Sven Veth war und unten drunter Snap, das war natürlich auch eine ganz coole Zeit. Das war dann auch die Zeit, wo ich mit dem Karl Bartos das Album gemacht habe und habe viel Remixe auch gemacht, auch für Fanta 4 und Thomas D. Und dann habe ich viel Sprachproduktion gemacht. Das fing damals so Ende der 90er Jahre an für in verschiedenen Richtungen. Und dann Prinzessin Lilifee kam zu uns irgendwie zur Tür herein. Und da ich dann gerade von Tabaluga kam, war ich ein bisschen vertraut mit diesem Thema Kinder, ich sag mal Popmusik für Kinder, nicht Kindermusik. Also es singen keine Kinder, sondern Popmusik für Kinder. Yeah. Und wir hatten da so einen Versuch, also wir hatten so einen Pitch halt gewonnen. Wir haben drei Songs gemacht, ich und mein damaliger Partner. Und konnten dann zwei Alben machen, die nicht gut bezahlt waren, aber dafür interessant waren von der Beteiligung. War ein bisschen Wagnis und ich glaube, die Verkaufserwartung war 5.000 und am Schluss waren beide über 300. So war halt sehr erfolgreich. Dann.
Ich schmunzel deshalb so, weil wir ab und an ein paar Künstler hat, die dann immer erst mit einer Pauschale sich haben abfinden lassen und das Ding danach, Gott sei Dank, großartig wurde. Und aber so gesehen hast du dann den besseren Deal ausnahmsweise dann gemacht.
Wäre ich immer vorsichtig. Also ich finde es schwierig, wenn du dich im Erfolgsfall nicht freuen kannst.
Das ist
immer doof dann.
Ja.
Alle freuen sich und du hast irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Buyout bekommen und ärgerst dich dann halt im Endeffekt darüber.
Ja.
Und das mache ich bis heute. Also ich gebe jetzt gerade das aktuelle Album ab und ich habe, keine Ahnung, 20 Alben gemacht, zwei Musical-Tourneen, also auch im großen Stil mit Jahrhunderthalle, Zirkus Krone, richtig große Shows. Nicht so groß wie Tabaluga, aber auf jeden Fall kein Kindertheater, sondern richtig gute Shows und habe eine englische Version gemacht mit Kim Wilde. Als Protagonistin, weil bei den ersten Hörbüchern war ja Sissi Perlinger die Erzählerin und hat auch die Songs gesungen. Und dann bin ich an Kim Wilde rangetreten, ob sie da Lust hat, das zu machen. Und es hat tatsächlich geklappt. Und da gibt es ein ganz tolles Album, wo sie das erste Album von Prinzessin Lilifee halt auf Englisch macht. Und auf Holländisch auch mit Luna. War auch ganz
schön.
Interessant. Ja, so mache ich das bis heute. Und es macht mir viel Spaß. Ich habe da einen Partner, der Matthias Schönsee, mit dem ich inzwischen auch Hörspielserien mache, wo wir selber auch die Bücher schreiben. Wir haben sehr viel künstlerische Freiheit und können auch halt Musik machen, wo uns auch keiner groß reinredet. Ja, das macht viel Spaß. Also es macht auch viel Spaß, für Kinder was zu machen, was nicht dämlich ist, sondern wo man ein bisschen vielleicht mehr Mehrwert generiert, wo die Kinder auch ein bisschen Spaß haben und trotzdem auch irgendwas begreifen, was in der Welt so passiert.
Und das ist ja auch in gewisser Weise zeitlos ist. Ne? Das ist auch ein großer
Vorteil. Also das ist natürlich auch toll. Die Marke und die Produkte werden sehr gut gepflegt von dem Verlag Koppenrad. Und jetzt ist er im Sony-Europa-Vertrieb, was mich auch sehr freut, weil meine erste Hörspielplatte war, glaube ich, die Schatzinsel auf dem Europa-Label. So, deswegen sehr gut.
Cool. Das heißt also, du bist gut beschäftigt weiterhin und es gibt weiter neues Material von dir.
Genau.
Sehr schön. Ja, ich hätte gesagt, ich glaube, da haben wir jetzt viel erfahren.
Ja.
Ne? Ich sag mal, von den Anfängen der 80er bis heute. Ja. Von daher sagen wir herzlichen Dank dir, Markus.
Gerne. Vielen Dank, ja. Vielen Dank, lieber Markus Löhr. Sehr aufschlussreich, was du uns so zu erzählen hattest. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder?
Absolut. Dann kommt die Nummer 5 jetzt hier. Ich komme mir fast so ein bisschen vor wie Dieter Thomas Heck, ne? So hier Startnummer in ihrem ZDF. Ich glaube nur, dass dieser Act nicht in der ZDF-Filmparade aufgetreten wäre. Leider, muss man sagen.
Stimmt. Manche haben es erkannt. Inner City, Ain't Nobody Better war das jetzt.
Ja, insgesamt war es die dritte Single aus ihrem Debütalbum Paradise. In Deutschland 21, in UK Platz 10. Und es war aber vor allem in den US Dance Club Play Charts.
Ja,
großer Erfolg.
Wahnsinn, ja. Also da war es schon die dritte Nummer 1 Single in Folge. Auch die Nachfolgesingle hat es dann nochmal geschafft. Do You Love What You Feel? Also in den USA, zumindest in diesen spezialisierten Dance Club Play Charts, da waren sie Stammgäste.
Ja, es ist auch, also Inner City, ich glaube, man muss da vielleicht nochmal sagen, weil du ja gerade gesagt hast, da zwei Nummern davor, das waren halt Big Fun. Und Good Life,
ne?
Das sind halt einfach so Songs, die einfach auch wirklich heute noch so echte Klassiker gewesen sind.
Ja.
Ne? Auch generell so die Kritiken, die waren ja eigentlich auch so ganz positiv.
Oh,
ne?
Ja, die Music Week hat sich dazu zitieren lassen. Techno-Genie Kevin Saunderson ist zurück und versucht nach seinem Erfolg mit den atemberaubenden Dance-Hits Big Fun und Good Life einen dritten Hit in Folge zu landen. Mit seinen hypnotisierenden Synthesizern und dem Gesang von Paris Gray kann er schwer scheitern.
Ja, ist er auch nicht. Man kann die Nummer, glaube ich, gut erinnern. Wir hatten schon gesagt, das Album hieß Paradise. Die Amis haben da mal wieder einen anderen Titel gebraucht. Ne? Da ist es, da war es nicht der große Spaß. Nee, da war es der große
Spaß. Da war es der große Spaß.
Nicht in Paradise.
Ja,
so, jetzt war ich selber schon verwirrt. Genau. Das kam im Mai raus, 89, und ja, entsprechend UK Platz 3, Deutschland 21. Allerdings, obwohl so erfolgreich in den USA, also was die Club-Dance-Play-Charts betraf.
Aber die normalen Albumcharts, da hat es einfach nicht wirklich funktioniert. Platz 162 war der Peak, also relativ schwach eigentlich, muss man sagen. Ja,
weiß ich nicht, vielleicht war dann der Albummarkt für Techno-Alben doch noch nicht so der Fall, weil in Europa war es ja, oder zählt es ja auch dazu, dass es eines der ersten Techno-Alben ist. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Techno.
Ja,
ne? Für mich ist das trotzdem nicht Techno, wie ich jetzt vielleicht Techno kategorisieren würde.
Aber damals wurde es halt einfach schon so ein bisschen so eingeordnet.
Ja, lass mal gucken, wer war denn da so bei den Produzenten alles dabei? Ja. Du hattest ja einen Namen schon mal zitiert.
Kevin Saunderson habe ich schon genannt. Und Juan Atkins ist auch wirklich zu nennen. Die beiden waren zusammen mit dem Derek May gewissermaßen die Gründerväter des Detroit Techno. Deswegen ist eigentlich auch so ein bisschen Techno da als Begriff genommen worden.
Ja.
Aber so, wie man Techno heute versteht, das ist vielleicht ein bisschen anders gelagert.
Ja. Ja. Es erschien dann Ende 89 auch in den UK, nochmal ein Remix-Album, wo auch nochmal dann verschiedene Mixe dabei waren. Und da gab es unter anderem auch mal einen, den wir auch schon mal.
Ja, der Steve Silcurly hat nochmal mitgemischt und einen schönen Remix beigesteuert. Und Juan Atkins ja sowieso unter dem lustigen Namen Magic Juan.
Magic. Ja, der Act, oder sagen wir so, eigentlich war es ja eher ein Projekt, ne? Würde ich jetzt mal fast sagen. Genau, du hast es ja schon gesagt, der Kevin Saunderson als Mitbegründer des Detroit Technos. Dann die Hits, die wir gerade schon genannt hatten, Big Fun, Good Life, und irgendwie hatten dann so ein bisschen die Problematik, shit, das wird gerade so erfolgreich, da müssen wir jetzt irgendwann mal ein Album hinterherlegen. Ne?
Ja, also da hat dann wirklich, haben sie gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir wirklich ein längeres Album produzieren, und das wurde dann eben Paradise. Ja, also war eine gute Entscheidung und es ging weiter. 1990 dann folgte schon das nächste Album, Fire. Aber da haben sie so ein bisschen, sagen wir mal, vom Detroit-Techno wieder leicht Abstand genommen. Das war eher so ein bisschen soulige, poppige Sachen mit viel House-Elementen. Aber das war damals auch sehr, sehr angesagt, muss man sagen. Hat aber nicht mehr so gut funktioniert. Also ist wirklich in den Charts, Albumcharts gar nicht mehr groß aufgetaucht. Nur zwei Top 50 Singles in England gab es noch.
Und dann 92 drittes Album, also wir haben so gesehen schon weitergegeben.
Ja, ja.
Wo dann aber auch mal wieder eine, ja, zumindest in den US-Dance-Charts Platz 1 Platzierung raussprang mit Pennies from Heaven. Es ging dann 96 schon noch weiter. Sie haben dann Singles veröffentlicht, aber kein Album mehr. Und ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, will ich sagen, hat sich so ein bisschen zerlaufen, ne?
Ja, ja, ja. Also Kevin Saunderson hat einfach andere Projekte verfolgt und die Paris Gray, für die war dann das Familienleben an allererster Stelle gestanden. Ja, insofern haben sich alle um andere Dinge gekümmert. Es gab aber noch einige Remixe von diesen Superhits, die auch immer noch relativ gut dann in den Charts funktioniert haben.
Ja. Der Kevin, der hieß ja auch noch Maurice Saunderson, der hat aber trotzdem unterm Strich einiges bewerkstelligt, ne?
Ja, das kann man schon sagen. Also was ich auch ganz lustig finde, er ist gebürtiger New Yorker, kam also gar nicht aus Detroit, aber ist dort in relativ jungen Jahren schon hingezogen. Er hat Mitte der 90er dann sein eigenes Label KMS Records gegründet und hat unter verschiedensten Namen dann auch dort veröffentlicht. Und als E-Dancer gibt es sogar ganz aktuell aus dem Jahr 2025 nochmal ein neues Album. Er ist also immer noch aktiv.
Er ist aktiv, ja, sehr schön. Und auch immer noch gut zu hören, ne? Also von daher, ja. Cooler Sound von Inner City. Die Nummer 6, ich mache wirklich hier so, und hier die Startnummer 6 in ja. unserem The Lost 80s Tapes Studio.
Oh ja, sehr schön.
Okay.
An der Stimme könnte man es eigentlich schon erkennen, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Und es ist eine großartige Sängerin.
Eindeutig. Nene Cherry, in diesem Fall mit Manchild. Im Mai 89 herausgekommen. Ein großer Hit. In Deutschland Platz 2, in der Schweiz Platz 4, Österreich 6 und England Platz 5. Es war die zweite Single von Nene Cherry aus dem Debütalbum Raw Like Sushi.
Ja. Inhaltlich, Manchild, was könnte das sein? So, der Text richtet sich eigentlich an einen erwachsenen Mann, der sich aber irgendwie nach wie vor wie ein Kind verhält und sich so ein bisschen vor Verantwortung drückt und so ein bisschen sein Leben verheddert, wie man so schön zu sagen pflegt. Also durchaus ein gewisser inhaltlicher Anspruch des ja. Textes auf jeden Fall. Ne? Was ich als Songwriter, das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, dennoch finde ich es ganz interessant, dass es wohl der erste Song war, den Nene Cherry bewusst am Stück schrieb, und zwar auf einem Casio-Keyboard. Das soll jetzt gar nicht abwertend sein, aber das war jetzt eher so ein einfaches Teil, vor allem, weil es auch noch eine Auto-Akkord-Funktion hatte. Aber die hat sie ausgiebig genutzt, denn der Song hat allein in der Strophe 7 verschiedene Akkorde, und wenn man manchmal heute Hits sich anschaut, wo dann irgendwie das ganze Lied irgendwie nur gerade mal 3 Akkorde oder sowas hat, ist da schon eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Jazz-Struktur. Ja. Und das hat ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen familiären Hintergrund, aber zumindest eine familiäre Verbindung, ne?
Könnte man sagen, ja. Ihr Stiefvater war ja Don Cherry, der große Jazzer, und der hat sich auch ganz positiv über die Songstruktur und über Manchild geäußert und war richtig stolz auf Nene Cherry.
Ja. Du hattest das Album schon erwähnt, Raw Like Sushi, da kriege ich gleich Hunger, ehrlich gesagt. kam im Juni 89 raus, in UK Platz 2, Deutschland Platz 10, in den USA Platz 40, und hat für mich neben Manchild, das war auch die erste Single, eigentlich für mich einen richtig geilen Knaller drauf.
Burner, Buffalo Stance, also ja. ganz, ganz groß, also fand ich richtig super.
Ja. Es ist auch jemand, oder sagen wir so, ihr Ehemann hat auch da mitgemacht. Vielleicht erzählen wir mal generell, wer da so ein bisschen noch dabei war, ne?
Ihr Ehemann, mit dem sie übrigens immer noch verheiratet ist und schön das Familienleben genießt, ist der Cameron McVie. Der hatte so einen Künstlernamen Booger Bear. Insofern steht er unter diesem Namen auf dem Album vermerkt. Aber mit dabei war auch der Tim Simonon von Bump the Bass und der Mark Saunders und ja, Johnny Dollar. Die haben da alle mitgemischt.
Ja, es war auch einfach so ein bisschen, ja, auch wieder die Mischung der Stile, ne? So Hip-Hop war mit dabei, Funk Soul war dabei, aber auch Dance Beats und hier, was damals auch so angesagt war, New Jack Swing und eben House. Und man hört es ja eben auch, und man muss es einfach sagen, auch einfach die wirklich unverwechselbare Stimme von Nene Cherry und auch der Wechsel eben zwischen Rap und Gesang und ein bisschen ja auch so, ne, wir hatten über Layla Kay ja schon mal gesprochen,
ja,
ne?
Ja.
Auch so ein bisschen, aber ich würde mal Nene Cherry so als die Mutter
sehe ich auch so,
bezeichnen. Ja. Lass mal über sie generell ein bisschen sprechen.
Ja. Sie ist in Stockholm in Schweden geboren und ihr ganz offizieller Name im Pass war anfangs zumindest Nene Marianne Carlsson, weil ihre Mutter eine schwedische Künstlerin war. Also es war wirklich klassisch schwedischer Name. Aber der leibliche Vater kam aus Sierra Leone. Deswegen sah sie vielleicht nicht so typisch blond wie eine Schwedin aus. Sie war, wie wir schon sagten, eben die Stieftochter von der Jazzlegende Don Cherry. Ihr Stiefbruder, das wissen vielleicht auch nicht alle, ist der Eagle Eye Cherry.
Ja, der auch dann später erfolgreich Musik gemacht hat. In den 80ern gab es dann einen Umzug, dann ist sie dann von Schweden nach London gegangen und war dann erstmal in einer Punkrock-Band, was man jetzt so musikalisch gar nicht vermutet. Ne? Die hießen dann The Cherries, da hat man ihren Nachnamen sicher irgendwie positiv nutzen wollen.
Ja.
Haben auch da nette Co-ops gehabt, unter anderem auch mit The, also ne?
Ja.
Die. Und ja, dann kam eben 88 das Soloalbum raus und ein bisschen später, nämlich 1990, gab es auch nochmal einen Song, der auch relativ erfolgreich wurde und einen sehr positiven Hintergrund hatte, ne?
Ja, das war I've Got You Under My Skin. Das war Nene Cherrys Beitrag zum AIDS-Benefit-Sampler Red, Hot and Blue. Ihr zweiter großer Single-Erfolg dann auch.
Ja, dann 92 kam dann das Album Homebrew raus. Dann, wir hatten bei The Cure einen Namen gesagt, nämlich Dave Allen. Und der hat eben 96 seine Hände bei
mit
der Produktion
gehabt. Ja, du sagst es, beim dritten Album von Nene Cherry, Man. Das entstand ja während ihrer dritten Schwangerschaft und das war ein bisschen eine wilde Phase, muss man fast schon sagen. In der Phase hat eben auch ihr Stiefvater, der Don Cherry, der zuletzt bei ihr wohnte, leider das Zeitliche gesegnet. Also es war nicht die einfachste Ära in
den Chairs. Naja, vielleicht auch auf dem Album ist ja auch zum Beispiel ein Song Seven Seconds drauf. Ne? Da ist auch noch ein Duett-Partner mit dabei, der, also glaube ich, auch das sehr ausgemacht hat, ne?
Song. Mit Yusu N'Dour hat sie da zusammengearbeitet. Der Song war sogar schon eine Spur älter, der war das erste Mal 1994 veröffentlicht worden, kam dann aber, weil es natürlich ein tolles Duett ist, auch aufs Album.
Ja, und du hast es schon so ein bisschen erwähnt, heute lebt sie weiter in London, ne? Teilweise aber auch in Schweden, also so ein bisschen wechselt sie so zwischen ihren Homebases und eben sie ist immer noch mit ihrem Cameron verheiratet und hat 3 Töchter, also so gesehen. Eben auch nochmal im Vergleich zu Layla Kay ein etwas gesettelteres Leben, Gott sei Dank. Und das freut
mich. Kann man so sagen, ja. Soll ich mal weitermachen?
Mach gerne mal die nächste Nummer an. Ich sag, das ist doch ganz schön easy.
Du hast es gesagt. ISMC war das mit Easy, mit 89 rausgekommen. Ein erstaunlich großer Hit, wenn man es nochmal Revue passieren lässt, in Europa eben. In Deutschland Platz 3, Schweiz Platz 4, Italien und Spanien Platz 5 in den Singlecharts.
Das mit Italien hängt wahrscheinlich zusammen, weil er da auch einen italienischen Produzenten gefunden hatte und so und der Erfolg in Deutschland vielleicht auch irgendwie, kann man ja damit begründen.
Ja, ja, genau. Also der Produzent war der Roberto Zanetti, auch als Robix mit Künstlernamen bekannt. Und gesungen bei Easy hat die deutsche Sängerin Jasmin Heinrich.
Ja. Ja. Das Ganze kam dann auf dem Album Cinema raus, das im März 1990 erschien. Und neben dem Titelsong Cinema auch noch, der nämlich auch in Deutschland gut platziert war, ne, auch noch den Song Scream hatte, der sogar auf Platz 14 war. Also durchaus ganz senkrecht gestartet ist. Und Ice MC, es liegt daran, dass der gute Ian Campbell heißt und deshalb irgendwie Ian Campbell IC. Und dann hat er da einfach ein Eis rausgemacht und eigentlich britischer Rapper ist mit jamaikanischen Wurzeln, aber aus Nottingham Forest.
Ja, ohne Forest vielleicht, aber.
Also keine direkte Verwandtschaft mit Robin Hood hat.
Nein.
Und auch am Anfang nicht unbedingt Sänger, sondern was anderes war.
Nein. Der war ein total geiler Street Breakdancer und tourte mit seiner Truppe dann durch ganz Europa und war in der Zeit auch echt viel, also ungefähr Mitte der 80er in Italien und hat dort seine Breakdance-Performances mit seinen Leuten gemacht. Und in Italien hat er eben den Roberto Zanetti kennengelernt, der dann mit ihm zusammen produziert hat.
Ja. Ja, es war dann auch so, dass man, wenn man so überlegt, woher kenne ich denn den Namen nochmal? Er ist dann, nachdem es 92, 94 dann irgendwie nicht mehr ganz so erfolgreich war, also durchaus noch Singles und auch Charterfolge war, aber er ist dann auf den Eurodance-Zug umgestiegen ja. Und das hat dann nochmal wirklich ihn entgegen der Deutschen Bahn sehr beschleunigt.
Ja, Think About the Way und It's a Rainy Day waren da seine zwei größten Hits, immerhin jeweils Platz 14 in Deutschland. Und Think About the Way war später dann auch noch auf dem Soundtrack vom Film Trainspotting.
Ja. Danach war es dann aber auch so ein bisschen wieder, ich sag mal, nachdem der Zug dann doch im Bahnhof war, war es ein Sackbahnhof, da ist nicht mehr so viel passiert. Aber was eigentlich auch ganz schön ist, dass man ihn heute immer noch, es gibt ja Gott sei Dank die 80er-Shows und die 90er-Shows und er ist dann entsprechend hauptsächlich auf den 90er-Shows auch in ganz Europa zu sehen. Also Ice MC gibt es auch heute noch manchmal auf der Bühne zu sehen.
Ja.
Und was haben wir denn jetzt hier im Showroom?
Auf unserer Bühne, schauen wir mal.
Nummer 8.
Oh ja.
Das ist ein schöner Pop-Rock-Song.
Ja, kann man so sagen, gell? Wer hat's schon rausgefunden?
Ja, ich glaube, nicht so einfach, ich wollte gerade sagen, ohne Stimme ist bei dem Song, glaube ich, kennt ihn. Wir haben ihn noch in der Playlist, also von daher könnt ihr ihn auch in Ruhe hören.
Handelt sich um Leave a Light On von Belinda Carlisle.
Ja, weil wir am Anfang gesagt haben, Frühjahr 89, nicht ganz, der kam am 1. September 89 raus und war die erste Single von ihrem dritten Soloalbum und hat, wenn man dann den Song ein bisschen länger hört, auch noch eine sehr schöne Slide-Gitarren-Solo-Geschichte drin von einer nicht wirklich unbekannten Persönlichkeit.
Ziemlich bekannt. Von George Harrison von den Beatles. Der hat da dem Song so einen unverwechselbaren Klang gegeben, könnte man sagen.
Ja. Und inhaltlich auch wieder etwas, wo ich sage, gut, man könnte sich bei Leave a Light On, das heißt nicht, ich gehe aufs Klo und lasse das Licht brennen, sondern das ist schon etwas, tiefgründiger.
Ja, nee, das soll so ein bisschen symbolisch dafür stehen, dass ein geliebter Mensch bitte das Licht anlassen soll, also die Beziehung trotz einer räumlichen Trennung weiterführen soll. Darum geht es in dem Fall.
Okay, gut. Dann haben wir das Gott sei Dank auch geklärt. Das Album, wie gesagt, erste Single war das ja daraus, war Runaway Horses. Das kam im Oktober raus. Hatte noch weitere Singles drauf. Einmal La Luna, was in Deutschland durchaus Erfolg auch mit Platz 16 war. Summer Rain auch nochmal. Dann der Titelsong selbst und was in Deutschland dann nicht mehr in den Charts war, Vision of You und The Same Thing, das wieder drin war. Ich gebe zu, habe ich jetzt nicht ganz im Ohr.
Ich auch nicht mehr so genau, nee.
Müsste ich mir nochmal einfach anhören. Aber generell, musikalisch lief das durchaus im Radio, ne?
Ja, ja, ja. Also es war ja wirklich, also sie hatte dann einfach so eine, sagen wir mal, ihre radiotaugliche Phase mit diesem recht melodischen Poprock. Das fing ja schon 87 an mit Heaven on Earth, was wir alle noch im Ohr haben. Sie hat aber jetzt versucht, auf dem Album vielleicht die Produktion noch ein bisschen opulenter zu gestalten. Also es war ein absolutes gutes Album, ja.
Ja. Und sie hatte auch tolle Gastmusiker dabei.
Ja, ne? Du hast recht. Also George Harrison habe ich ja schon genannt. Der hat auch bei Deep Deep Ocean dann nochmal mitgemischt. Außerdem der Bryan Adams, die Background Vocals bei Whatever It Takes hat er beigesteuert und an Gitarristen hatten sie auch noch da, den Steve Lukather von Toto.
Weil du gerade hier Bryan Adams erwähnt hast, Whatever It Takes, muss ich dran denken, sie, also die Belinda, hat auch selber von ihrer Seite mal Background Vocals beigesteuert, also fast zur gleichen Zeit sogar, nämlich für die Band aus UK, Then Jericho, die hatten wir auch schon mal dabei, nämlich bei, in dem Sinne, jetzt hat sie gesungen bei What Does It Take? Das war auf dem Album Big Area von 89 drauf. Und ich glaube, weil man den vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, ja, den machen wir mal als Hörtipp.
Ja, gute Idee.
Ja, aber Belinda, wo kommt die denn her? Ist die Engländerin oder
nein,
wo kommt die
nein,
her?
Nein, aus L.A., aus Hollywood sogar ganz genau. Also eine Kalifornierin, Jahrgang 58, hat ungefähr 1978 angefangen, so mit der Musik für Furore zu sorgen. Damals noch ganz andere Musik. Also sie war nämlich mit bei der Punkrock-Band The Go-Go's. Die waren damals ziemlich eine große Nummer, haben 2011 auch einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen.
Ja. Die haben sich allerdings dann im Mai 85 aufgelöst, zumindest zum ersten Mal. Und dann hat sie mit ihrer Solo-Karriere angefangen. Das erste Album, Belinda, kam dann im Juni 86 raus. Und ja, du hast es schon gesagt, ne? Das war dann mehr Poprock der leicht verdaulichen Art, um es mal so zu sagen. Und das von dir auch schon zitierte Album Heaven on Earth mit eben den Riesenhits, ne? Heaven is a Place on Earth oder Circle in the Sand. Und ja, da bei dem Video zu Heaven is a Place on Earth gab es auch eine nicht unbekannte Dame, die Regie geführt hat.
Das hatte ich natürlich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber es handelte sich um Diane Keaton, die Regie geführt hat. Und die hat es auch gleich nochmal für ein Video von Belinda Carlisle für I Get Weak gemacht.
Ja, dann eben wie gesagt, kam das dritte Album raus, das Runaway Horses, wo sie vor allem auch in Europa und Australien fast sogar ein bisschen mehr als in den USA populärer wurde. Dann kamen die Go-Go's irgendwie wieder zusammen. Ja, es gab eine Greatest Hits Tour und ja, dann hat sie aber doch nochmal, also es war so ein Wechsel zwischen
Wechsel,
Solo
ja.
und Go-Go's. Sie hat dann auch 92 ein Best-of-Album veröffentlicht und ja, dann 2001 gab es nochmal Furore, allerdings in dem Fall eher für die Go-Go's, ne?
Ja, richtig. Also das wurde ihr so nachgesagt, das wäre eine Promo-Aktion für das dann damals erschienene Album der Go-Go's, God Bless the Go-Go's, gewesen. Aber sie hat sich breitschlagen lassen vom Playboy, sich dort einmal leicht entblättert zeigen zu lassen.
Naja, wer es kann, der kann. Ne? Also von daher, ja, die Ausgabe habe ich allerdings nicht. 2007 gab es das siebte Soloalbum Voilà, was ein Französisch anmutet und auch einen französischen Hintergrund hat.
Hatte einen Hintergrund, ja. Sie lebte in Frankreich in der Zeit, hat diese guten alten Chansons wahnsinnig geliebt. Und hat daraus ein tolles Chansonalbum gemacht, unter anderem, das fand ich wiederum lustig, mit dem Udo Jürgens-Cover, Merci Chérie.
Ja, auch ein
kam da zu neuen Ehren.
Großer Hit gewesen.
Ja.
Und sie hat dann aber auch weiter, 2017 und 2025. 2025 kam dann das Once Upon a Time in California. Also von daher, die Dame ist noch aktiv. Und ich würde bitten, dass du jetzt aktiv wirst und den Knopf drückst.
Sehr gerne.
Das ist, ja, die möchte man gerne eigentlich ausspielen, deshalb unbedingt die Playlist da anhören,
genau.
Weil das ist Ja, wir hatten, und auch da kommt gleich der Bezug dazu, wir hatten ja hier Komtur irgendwann mal drauf, 33.2 war das genauer gesagt. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber etwas poetischer, ja, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Du solltest keine Albträume zumindest davon mehr bekommen.
Das nicht, also die schwarze Spinne ist da jetzt nicht angesagt.
Nein, das ist ganz was anderes, was sehr, sehr schön ist eigentlich angesagt.
Erdbeermund kann sich wahrscheinlich so mancher noch dran erinnern von Culture Beat.
Genau. Ja, wir machen es am besten gleich. Er sagt, Moment, Culture Beat, ich kenne es noch und ihr habt doch das irgendwie gesagt, das ist doch Sigmund und seine Freunde. Ja, richtig. Es gab mehr oder weniger zeitgleich zu damals so im Herbst 89 einmal eben Culture Beat und eben auch die Sigmund und seine Freunde. Das war eben dann hier die Jungs von Komtur, die das gemacht haben. Die haben auch inhaltlich, also das gleiche Zitat genutzt, aber musikalisch ein bisschen was verändert, deshalb stehen die auch unterschiedliche Komponisten drin. Ja. Also wir reden jetzt aber in der Tat über Culture Beat Erdbeermund und das war im Grunde das erste Projekt, der erste Song des Projektes, ne?
Ja, absolut. Hinter dem Projekt steckten ja der Thorsten Fenslow, also den kennen auch viele noch als DJ und wirklich einer, der die Frankfurter Szene im Techno-Bereich auch sehr stark vorangebracht hat. Jens Zimmermann war noch mit dabei und Neusi Katzmann. Der Text, du hattest ja schon davon gesprochen, der rührt von einem Gedicht von François Villon. Und die Stimme in dem Fall war vom Jo van Nielsen.
Ja, zwei Sachen, weil du hast gesagt, genau, Thorsten Fenslow, der war ja sogar richtig lange vor allem DJ im Dorian Gray. Ne? Also wer sich noch erinnert, Dorian Gray, das war Frankfurter Flughafen Terminal 1 Halle C von 78 bis 2000 war das aktiv. Und so ein bisschen entstanden ist das eben auf dem Hit, den er damals hatte. Ne? Also Abfahrt, Alone It's Me. Den hat er mit dem Nosy Catsman geschrieben und das war irgendwie eigentlich ein richtig cooler Nummer. Ich fand die auch mega. Hab lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wer das dann am Schluss war. Aber Gott sei Dank gibt's die zumindest auf YouTube. Und dann hat er die Zusammenarbeit mit ihm, also mit dem Nosy Catsman, so ein bisschen intensiviert und es gab einen Song, der hieß 4-2-3-2-1-1. Und irgendwie ist dann daraus dann der Erdbeermund entstanden, weil nämlich der Catsman keine Zeit hatte. Dann haben sie erstmal von Klaus Kinski Stimmen genommen, weil Klaus Kinski auch dieses Gedicht mal eingesprochen hat. Jetzt ist Klaus Kinski aber auch zu Lebzeiten und auch danach nicht immer das Einfachste gewesen. Ich kann davon ein Lied singen, aber springen wir vielleicht mal erstmal rüber. Und dann hat eben dieser Jo van Nielsen das Ganze nochmal neu eingesprochen. Und das war auch deshalb ganz gut, weil der hatte, ja, ich sage immer, eine Verbindung zur schwulen Szene. Und entsprechend war dann die Nummer dort auch ein sehr, sehr erfolgreicher Song. Ne? Und so kam eigentlich Erdbeermund zustande. Und haben wir eigentlich gesagt, welchen Platz das war? Das war nämlich in Deutschland auf 11 und UK 55 und auch in den USA Dance Charts Top 10. Also von daher
nicht so schlecht, würde ich
ging
sagen.
Das wirklich um die Welt. Und es gab ein Album.
Ja, das wiederum hat es nicht in die Charts geschafft. Ja. Horizon hieß das Album, Debütalbum der Formation. Ist auch erst später rausgekommen. Da waren die 90er schon angebrochen. Neben Erdbeermund war da noch drauf Tell Me That You Wait, I Like You. Und No Deeper Meaning, was aber nur in Holland so richtig ein großer Erfolg war.
Aber ich hätte es auch gerne nach Deutschland gebracht, weil da ist nämlich ein Sample drin. Und da kommen wir wieder zu unserer anderen Lieblingsband hier, Sophias. Change ist da nämlich drin. Und ich habe das irgendwann mal in London im Club gehört und habe gedacht, boah, wie geil ist das? Und jetzt könnt ihr es euch gerne auch mal anhören. Und das war richtig groß. Zu der Zeit, weil wir haben ja jetzt so Culture Beat in der Phase eigentlich gehabt, wo sie noch gar nicht das waren, was sie dann später wurden. Nee. Aber der Jay Supreme und die Lana Earl waren damals schon dabei, wobei die Lana Earl dann eigentlich 93 durch die Tanya Evans ausgewechselt wurde. Und dann war eigentlich war Culture Beat eigentlich das Projekt für eigentlich die
für ein ganzes Genre fast, für Eurodance. Und fast alle werden sich noch an Mr. Wayne erinnern können. Der Titel war ja Nummer 1 in 13 Ländern, hat allein in Deutschland über 1 Million Einheiten verkauft, also ein Mega-Hit.
Ja, sie haben auch den Echo gewonnen für Best-Selling German Act Abroad, also spricht im Ausland, okay. Und Best Producer of the Year, also in dem Fall der Thorsten Fenzlau. Allerdings, leider Gottes, ist der dann im November 93, also wirklich sehr zeitnah, dann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aber es ging mit Culture Beat dann weiter. Sein Bruder, der Frank Fenzlau, hat dann als Manager das Projekt übernommen. Es kamen dann auch weitere Songs raus und beziehungsweise auch Alben, ne? Unter anderem hier Inside Out, das auch durchaus sehr erfolgreich wieder war. 97 haben sie dann so ein bisschen in Richtung Pop verwandelt. Da kam dann die Sängerin Kim Sanders, die dann später auch zum Beispiel mit Schiller zusammengearbeitet hat, mit Pain of Mind. Wirklich auch eine schöne Nummer. Mhm. Würde ich fast sagen, könnten wir so als zweiten Hörtipp nochmal machen, weil klingt ganz anders, aber ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Und ja, es war dann natürlich so ein bisschen auch der Eurodance Zeitpunkt vorbei. Ne, deshalb war es dann nochmal so, dass es nochmal ein Recall gab 2003, Mr. Wayne Recall 10 Jahre später, aber auch nochmal Top 10 in Deutschland. Und es gab auch nochmal, auch durchaus hörenswert, weil Noisy Katzmann wirklich auch ein toller Songwriter war, gab es nochmal das Ganze 2013 mit The Lounge's Side of eben Culture Beat, wo dann Akustik- und Lounge-Version von den Songs drauf waren, was wirklich hörenswert ist.
Ja.
Hörenswert ist sicher auch die nächste Nummer. Boah, heute sind die Übergänge mal ein bisschen anders, ne?
Ja.
Aber ich hätte fast gesagt, das erkennt man.
Stimmt.
Und das hatten wir schon.
Ja, also sowas.
Ja.
Ja, passiert manchmal.
Nein, was heißt passiert? Das ist ja auch, ne? Also ich behaupte mal, ich habe nicht Buch geführt, was ich aufgenommen habe. Und manche Songs fand ich halt auch vielleicht besonders gut.
Hm.
Deshalb ist Phil Collins' Another Day in Paradise jetzt doppelt drauf. Da haben wir wirklich komplett ausführlich über den Song gesprochen. Folge 32, Teil 1. Also sprich, da würde ich empfehlen, hört einfach mal genau da rein, damit wir heute nicht ganz so lang werden. Also wir sind eh schon lang, aber nicht noch länger. Obdachlosigkeit ist ein Thema, das Album, But Seriously, eins der größten Alben, die Phil Collins irgendwie veröffentlicht hat. Und wenn wir das nächste Mal, und ich verspreche, wir haben Phil Collins nochmal drauf, dann erzählen wir auch noch ein bisschen mehr, was ja, der gute Mann so alles so getrieben hat, denn da gibt es viel zu erzählen.
Ich habe inzwischen schon vorgespult.
Ja, habe ich gemerkt. Habe ich gemerkt.
Oh.
Wir sind wieder im Clubbereich.
Ja.
Und haben diesmal, wir spoilern, endlich mal das Original drauf, weil wir hatten Pump Up the Jam, genau.
Ihr habt es gehört, ja. Wir hatten ja schon so andere Versionen drauf, die Rap-Version von MC Saar und Real McCoy, aber jetzt wirklich das Original Technotronic. Ich habe beste Erinnerungen an meinen Spanienurlaub damals,
ja,
zu dem Song, da hat es mich immer magisch auf die Tanzflächen gezogen, also Wahnsinn.
Ja, es war ja auch wirklich so, wir haben ja eigentlich gesagt bei Culture Beat, dass das hier die Band für Eurodance, sagen wir mal so, zumindest aus Deutschland war, Technotronic dann entsprechend für Belgien, weil da kamen sie her. Das war auch eigentlich so einer der Initiatoren des Eurodance. Und es war halt Deutschland Platz, also eigentlich irgendwie überall Platz 2, was jetzt so Deutschland oder GSA, UK und USA betraf, aber auch Nummer 1 Platzierung Belgien, Finnland, Portugal, Spanien. Also deshalb wundert es mich nicht, dass du in Spanien dann auf die Tanzfläche gezogen wurdest. Wobei, was lustig ist, wir hatten ja, wie gesagt, über die Band schon mal gesprochen, der Joe Bogart war so ein bisschen vom Erfolg überrascht, ne? Er hat eigentlich gar nicht so zwingend damit gerechnet.
Ja, das kommt natürlich auch einfach mal raus, aber er dachte, es wird halt ein normaler Clubhit, aber dass das kommerziell so erfolgreich werden würde, hat ihn deutlich überrascht.
Ja. Vielleicht auch nochmal ein Punkt, weil das haben wir kurz angesprochen gehabt. Geschrieben wurde das Ganze einmal eben von dem Joe Bogart und eben der Yakit K, die aber eben nicht auf dem Cover und dem Video zu sehen ist. Und das vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen, es war, wird immer gesagt, es war so ein Streit, es war aber eigentlich nicht wirklich ein Streit, sondern die Plattenfirma wollte eigentlich ein Gesicht für den Song haben und auch jemand, der Promotion macht, aber die Yakit K war damals Mitglied in einer Hip-Hop-Band, was jetzt nicht die hundertprozentig gepasst hat und viel schwerwiegender, sie ging noch zur Schule und wollte eigentlich keine Promotion machen und deshalb hat man entsprechend jemand anderes genommen, die dann entsprechend vorne zu sehen
ist war. Ist ja legitim. Insgesamt waren die Kritiken sehr, sehr positiv, also auch in der Presse. Also es wurde so ein Vergleich gezogen, den fand ich ganz cool, dass der Song so ein Sandwich zwischen Right on Time von Black Box und Sidney Youngblood's If Only I Could wäre, mit einer unwiderstehlichen Bassline etc. pp. Also es war
ja, ich wollte gerade sagen, gerade dieser Delay-Bass ist einfach großartig. Also da den kann man auch gerne mal, wie soll ich sagen, nochmal zitieren. Was ich auch immer noch, na sag mal so, ich glaube, wir müssen eine Warnmeldung aussprechen. Wer sich nochmal das Video anschauen möchte, der sollte aufpassen, weil ich glaube, heute würde links oben irgendwie ein Warnhinweis sein wegen blitzartiger Bilder oder sonst was. Das blinkt sehr stark. Also halt, was in den 80er Jahren so an Special Effects entsprechend möglich war. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, einmal das Original. Es gab auch nicht nur die Rap-Version, es gab auch eine Jux-Version. Ja. Und bei Jux lustig, die war sogar in den Charts höher. Die war nämlich auf Wahnsinn. Platz 1 in Deutschland.
Pump ab das Bier, da können sich sicher auch einige noch erinnern. Januar 90 rausgekommen, in Deutschland eben Platz 1, ja. Österreich 3 und Schweiz auch auf Platz 3. Klar, die deutsche Version hat nur in unseren Breitengraden funktioniert, ja.
Es gab auch nochmal den Song als Instrumental bei Space Jam 96, als sich hier der Tune Squad auf das Spiel gegen die Monster vorbereitet. Also wer nochmal so ein bisschen in den Film gucken will. Über die Band würde ich sagen, schweigen wir, weil das haben wir in der Folge 33.2 auch getan. Und da das ja zeitlich nicht ganz so weit auseinander war, also die Folge jetzt noch nicht hätte so alt ist, machen wir weiter.
Ja.
Und auch da können wir, glaube ich, schnell sein.
Oh, du hast recht, ja. Dann sind wir halt relativ schnell.
Die Leute, wir sind schon spät dran, aber wir stoppen hier, weil mit Billy Joel, We Didn't Start the Fire, haben wir ebenfalls den ganzen Song sehr ausführlich besprochen. Ihr erinnert euch, das war der, wo die Geschichte von 49 bis 89 nochmal komplett aufgerollt wurde. Wir haben über das Album Stormfront gesprochen und über den Pianoman selber. Wir hatten auch sogar vorher schon mal über Billy Joel gesprochen. Und jetzt müsstest du eigentlich theoretisch, wenn du dir die Kassette anschaust, gar nicht spulen.
Ja,
aber
komisch, gell?
Du musst doch spulen, weil der Thorsten einfach mal damals unaufmerksam war und oder vielleicht Angst vor der Zahl 13 hatte. Denn wir haben 12 Songs auf der Kassette stehen, aber wir haben einen sogenannten Hidden Track wieder drauf.
Ja, Wahnsinn.
Und der ist auch wieder mal spezieller.
Aber kleines Lob an dich, du hörst die Kassetten wirklich ganz, ganz bis zum Schluss. Sonst wäre dir das vielleicht auch gar nicht mehr aufgefallen, oder?
Ich bin halt, weiß ich nicht, schottischer Abstimmung, weil ich denke mir mal, hey, da ist ja noch so viel Platz da hinten dran, da muss doch noch was kommen.
Ja.
Und Mama kommt eben was.
Dann schauen wir mal. Cool.
Das ist ein lustiger Mix.
That's What I Like hieß das Ganze von Jive Bunny and the Master Mixers. Im Oktober 89 rausgekommen war die zweite Auskopplung aus dem Debütalbum Jive Bunny, the Album.
Und hat sehr, sehr gut funktioniert, ne? Wenn man so die Platz 1 oder Chartposition sich anschaut.
Ja, in England Platz 1, in Irland Platz 1, in Spanien und in Deutschland immerhin Platz 6.
Ja, und es war, wie du sagst, die zweite Single, weil es gab davor auch schon ein mehr oder weniger Überraschungserfolg, nämlich Swing the Mood, was in Deutschland und UK sogar auf Platz 1 entsprechend war. Und ja, es war halt einfach so ein echt lustiger Mix, ne?
Ja, das war damals angesagt einfach. Also so ein Medley, so ein bisschen Rock'n'Roll, Twist, Klassiker, teilweise aus den 50er Jahren sogar schon, die dann eben so neu zusammengemontiert wurden, könnte man sagen, zu so einem richtigen schönen Party-Mix.
Ja. Bei der Nummer war ja dann auch noch ein weiterer Song als, ich sage es mal, roter Faden mit dabei, nämlich Hawaii 5-0, ne? War
ja
da noch zu hören.
Das Theme aus der Fernsehserie und der Originalsong war von den Ventures. Ansonsten kann man noch einiges raushören dort. Also Let's Twist Again von Chubby Checker, Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis und Johnny Be Good von Chuck Berry beispielsweise.
Ja, also generell, also wir haben ja das Album schon kurz angesprochen. Das war ein Familienprojekt eigentlich, ne?
Ja, Vater und Sohn, John und Andy Pickles, standen da dahinter und haben sich Jive Bunny als Figur irgendwie ausgesucht. Sie waren, muss man dazu sagen, eigentlich, also sie hatten ein Musikstudio und haben so eine Art DJ-Service erstmal gehabt, wo sie eben so spezielle DJ-Mixe an die DJs eben weiterverkauft haben, also weniger klassische Songs produziert dort, sondern sehr auf den Clubbereich fokussiert.
Ja, generell gab es ja diesen Ansatz, was ineinander zu mischen, auch schon mal Anfang der 80er mit Stars on 45. Also insofern haben sie eigentlich nur gedacht, so ein bisschen, ja, machen wir doch das ähnlich. Sie haben aber wohl, ich gebe zu, ich habe das jetzt nicht überprüft, sie haben aber wohl entgegen zu Stars on 45 wohl sogar Originalsongs verwendet, was natürlich nicht ganz unaufwendig war.
Ja, das sogenannte Clearing hat sich ein wenig hingezogen, bis sie wirklich die Rechte an den einzelnen Songs hatten. Aber nach einem halben Jahr war dann alles im Kasten und sie konnten es dann guten Gewissens veröffentlichen.
Ja. Was heute schon eher schnell ist, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und an was ich mich auch noch erinnern kann oder vor allem in den Videos auch immer zu sehen war eben das Häschen.
Ne? Ja, der Zeichentrickhase, genau, der Jive, der Bunny.
Der Jive Bunny, da wurde der Name letztendlich auch umgesetzt. Sie haben dann auch später nochmal versucht, so ein bisschen abseits der Rock-Oldies auch nochmal ein bisschen musikalisch sich zu verändern.
Ne? Ja,
also es gab auch andere Versionen.
Ja, es gab dann viel so Latin- und Salsa-Songs, die sie mit verwurstet hatten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber so ein bisschen hat sich diese Idee, dieser Trend auch wieder totgelaufen gehabt. Und so Ende 91 hat man dieses letzte Mal in den Charts gesehen. Aber insgesamt durchaus erfolgreich, was sie so auf die Beine gestellt haben. Es gab 10 Singles und 3 Alben und weltweit wurden diese Tonträger 22 Millionen Mal verkauft.
Ja, da kann man, glaube ich, dann entspannt dann wieder zur normalen Studioarbeit übergehen.
Ja.
Das war Jive Bunny and the Master Mixers. Das war Folge 35. Wir haben jetzt 13 Songs.
Wahnsinn, ne?
Plus Plus Interview.
Ja.
Gut, okay, 2 waren dabei, die jetzt, die wir schon mal hatten. Aber das kommt vor und ich finde das auch gar nicht schlimm, weil dann haben wir eine andere Folge, in der wir über die ausführlich gesprochen haben.
Ja.
Und jetzt hätte ich gesagt, wir gönnen euch und uns eine kleine Verschnaufpause bis zur nächsten Ausgabe von The Lost 80s Tapes.
Ja.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.